Ja, ich freue mich riesig, heute Morgen hier bei euch zu sein. Es ist ein riesiges Privileg. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir hier als Geschwister Gottes mal zusammen sein dürfen und auch so mit dem Abendmahl. Wir sind hier versammelt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte gerne eine Stelle aus dem Römerbrief lesen. Es handelt sich um Römer 14. Ich lese den ganzen Kapitel und dann auch ein Teil von Kapitel 15. Also, es ist eine relative lange Stelle, aber hör mal ganz gut zu. Ich versuche mal langsam zu lesen und auch mit großer Aufmerksamkeit und erwarte dann auch Aufmerksamkeit von eurer Seite, das zuzuhören, weil wir werden auf diese Stelle noch zurückkommen heute in der Predigt. Der Paulus schrieb für die Gemeinden in Rom. Es handelt sich um kleinere Hausgemeinden, eine Gruppe von Hausgemeinden in Rom, also nicht nur eine Gemeinde, sondern eine Gruppe von Hausgemeinden. Und er schrieb: Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber auf Recht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn auf Recht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank, und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst, und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht sowohl über Tote als auch über Lebende. Und dann Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist Vers 12. Ich werde auf Vers 12 noch zurückkommen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und auch Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, schreibt der Paulus. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirbt nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun eure Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wir gehen gleich weiter mit Kapitel 15. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß. Wir werden zu dieser Frage zurückkommen. Was verwenden wir als Maßstab? Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wir lesen bis da. Also, ihr habt eine Reihe hier in der Gemeinde gehabt und es handelt sich da um Orientierung. Wie kann man sich orientieren in Bezug auf Lebensfragen? Und das ist keine leichte Sache. Wie entscheidet man, wenn man unterschiedliche Meinungen hat über verschiedene Sachen? Also als Thema habe ich das gewählt für heute: Orientierung in der Grauzone. Orientierung in der Grauzone zwischen Rechenschaft und Rücksicht. Es geht also um eine Lebensfrage, die hier in diesem Fall nicht nur unbedingt für jeder als Einzelne zutrifft, sondern für uns als Gemeinschaft. Wie kann man in einer Gemeinde miteinander Orientierung finden? Wie kann man Lebensfrage, wo verschiedene Meinungen dastehen, zu einer Entscheidung kommen? Und diese Frage ist eine sehr, sehr alte Frage. Die Tatsache, dass man schon im Neuen Testament diese lange Zahl von Briefen von Paulus hat, an den Gemeinden in Thessaloniki, in Philippi, die Hausgemeinde da von Philemon, die Gemeinden in Kleinasien, in Galater, die Gemeinde in Korinth, eine lange Liste von Briefen, was Paulus da schrieb für die Gemeinden in Korinth. Und dann letztendlich auch für die Gemeinden in Rom. Also man merkt, es geht hier um Korrespondenz, es geht hier um Kommunikation. Es gibt da Lebensfragen, Spannungen, Schwierigkeiten. Warum? Weil damals gab es eigentlich zwei große Gruppen. Eine Gruppe sind Christinnen, die aus dem Judentum zum Christentum gekommen sind. Die kommen mit alle ihre jüdischen Schriften und Gesetze, und da gab es nur einen Tag des Herrn, und das ist Samstag. Das ist der Schabbat. Und da gab es dann nur einige Sachen, wie man isst nicht Fleisch, man ist nicht das und das, so koscher sein. Man muss auch zuerst mal beschneiden werden. Die Beschneidung ist wichtig, zuerst mal Christ zu werden. Also diese Gruppe, was zum großen Teil von Petrus vertreten wird, das ist, man merkt das auch in Galate, in dieser Gegend, in den Gemeinden in Galatien, ist das eine wichtige Sache. Und dann die andere Gruppe sind Leute, die hatten keine Ahnung von diesen Schriften, von diesen Gesetzen. Die kamen einfach mal so aus dem Heidentum zum Christentum. Also die Frage ist, muss ich zuerst mal Jude werden, um dann Christ zu werden? Was mache ich mit all diesen jüdischen Gesetzen? Und der Paulus war da, könnte man sagen, so etwas in Anführungsstrichen, etwas liberal. Paulus ist viel mehr offen, weltoffen für diese Fragen, obwohl er Pharisäer ist, obwohl er diese Gesetze kannte und diese Gesetze auch halten, war er da weltoffen. Er versteht, warum es geht. Christus ist gekommen und Christus hat uns frei gemacht. Christus ist an unsere Stelle gekommen. Aber genau diese Sache, das schafft Spannung. Und dann hier in Rom, wenn er für die Christinnen und Christen hier schrieb, dann war es ist so in den Mitte 50er Jahre, 55, 56 ungefähr. Und in 49 hat Claudius die Juden aus Rom vertrieben. Also die jüdischen Christinnen und Christen waren auch zum großen Teil raus. Und dann kamen die zurück. Und jetzt steht wieder diese Spannung im Raum. Also, wie soll man mit diesen Fragen umgehen? Und ein sagt so und der andere sagt so und ja, wo stehe ich und was ist richtig und was macht man? Das ist alles durcheinander. Und das wird alles wieder begründet in den Schriften. Weil es geht um die Hermeneutik, es geht um die Interpretation der Schriften. Und jetzt ist das eine komplett andere Lage, seitdem Jesus gekommen ist. Es war ganz einfach, bevor Jesus gekommen war. Weil da hat man einfach eine Liste von Gesetzen. Das hakt man ab. Jetzt geht es um eine wirklich interessante Beziehung. Es geht um eine Beziehung, wenn Jesus gefragt wird, welche von diesen Gesetzen ist am wichtigsten? Man soll Gott lieben mit alles, was man hat. Man soll den Nächsten lieben. Also es geht um Beziehungen. Es geht um eine Haltung. Es geht um Liebe. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Weil für eins ist A angemessen und für eine andere ist B angemessen. Und dann kommt es zu Spannung und es kommt zu Streit. Und wie soll man mit dieser Sache umgehen? Also, manche solche Fragen, und da merken wir, da stecken wir 2000 Jahre später immer noch in dieser Geschichte. Mit diesen Spannungen in Bezug auf Verschiedenheit. Und die Frage ist dann, wie viel Verschiedenheit hält eine Gemeinde aus, ohne auseinanderzubrechen? Und wo hört das Aushalten auf und wo fängt eine notwendige Klärung an? Und so kommen wir zu Kapitel 14 und 15 hier im Römerbrief. Ist spannend. Kapitel 16 ist eigentlich dieses letzte Kapitel. Also wir sind fast am Ende des Briefes und die Spannung läuft immer weiter. Wenn man den Römerbrief liest, ist nicht einfach. Das haben Sie auch gemerkt, als wir das jetzt gelesen haben. Das ist keine einfache Sache, das mal so zu lesen und zu verstehen. Aber es baut auf, es kommt zu einem Höhepunkt. Und dann kommen wir hier zu Kapitel 14 und Kapitel 15. Und statt dann hier um Streitfragen zu reden, möchten wir eigentlich um was Grundlegendes hier reden. So, es ging an die Substanz. Es ging um Identität für diese Gemeinde. Es geht um Frömmigkeit. Es geht um das, was man für richtig oder falsch für Gott hält. Weil es wichtig ist, wie man sich vor Gott und voreinander verhalten, ist das dann auch wichtig, diese Fragen zu stellen. Und deshalb kommt man da in Grauzonen. Und dann kommt es zu Spannungen. Und dann kostet es viel Kraft. Am Ende kostet es auch Beziehungen. Es kommt zu diesen Spannungen. Ich möchte gerne drei Bewegungen hier identifizieren und mit Ihnen diese drei Bewegungen durchgehen. Also Kapitel 14, 1 bis 9. Da geht es um Rechenschaft vor Gott. Das war das Thema. Rechenschaft vor Gott. Ganz schlicht gesagt, wer gibt nicht den Recht, um über anderen zu richten? Das ist eigentlich, was Paulus hier sagt. Paulus beginnt so, nehmt euch die Schwachen im Glauben an. Und dann beschreibt er eine Doppelbewegung, die viele von uns bekannt vorkommen dürfte. Der eine ist alles, der andere ist etwas vorsichtiger. Einer hat eine engere Meinung, eine andere eine etwas breitere Meinung. Der eine ist alles, der andere ist etwas vorsichtiger. Verachtet ihn dafür nicht offen, aber innerlich schon passiert das ja. Also Paulus warnt, verachtet einander nicht, aber man denkt mal so bei sich selbst, warum verhältst du dich so? Das passt eigentlich nicht. Und dann kann es mal leicht zu dieser Verachtung kommen. Der hat es nicht so genau mit seinem Glauben, kann man sagen. Und umgekehrt auch, der Vorsichtige wird von dem Freieren gerichtet. Der ist ja gesetzlich. Der hat die Freiheit des Evangeliums noch nicht kapiert. Und da stehen wir so gegeneinander. Also zwei verschiedene Reaktionen, verachten und richten. Aber im Kern dasselbe. Ich setze mich über den anderen. Hören Sie, was wir machen? Wir stellen uns selbst an als Richter. Wir nehmen eigentlich Gottes Stelle ein. Also nochmal einfacher gesagt, wir spielen Gott über andere. Das ist, was man hier beachten soll. Ganz, ganz vorsichtig. Verachten und richten. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Wir sind Gottes Kinder. Jeder steht in einer eigene persönliche Beziehung zu Gott und ich nehme mich Gottes Rolle ein und ich sage, das ist Maßstab. Meine Bewertung, meine Haltung, meine Einstellung, meine Interpretation, das ist Maßstab. Und so soll es sein. Und da wird es gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Er ist nicht dein Angestellter, dein Bruder, deine Schwester. Er ist nicht dein Schüler, ist nicht dein Projekt. Er gehört Christus. Er gehört Christus oder sie gehört Christus. Und was zwischen ihm oder ihr und seinem oder ihrem Herrn steht, das ist, so hart das klingt, nicht in erster Linie deine oder meine Sache. Das ist die erste grundlegende Bewegung hier. Jeder Mensch steht in einer direkten Beziehung zu Gott, die niemand von uns ersetzen oder unterlaufen darf. Ob wir leben, leben wir dem Herrn. Ob wir sterben, sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn. Und dann kommt der Vers 12, was für mich so ein Herzstück hier ist. So wird also ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich bin nicht Gott. Sie kennen diese Frage, wenn jemanden stirbt und wir sind uns sicher, hat XYZ Jesus wirklich gekannt? Und dann versuchen wir mal, wird diese Person in den Himmel kommen, bei Gott sein oder nicht? Es wird schwieriger, wenn es um behinderte, geistlich behinderte Menschen geht, zum Beispiel. Es wird schwierig, wenn es geht um Menschen, die ja wirklich schwierige Lebenssituationen hatten. Aber wir versuchen immer wieder, unsere eigenen Regeln, wie wir das interpretieren, hier als Maßstab anzusetzen. Aber jeder von uns soll für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So, nicht ihr werdet Gemeinschaft Rechenschaft geben. Auch nicht die Gemeindeleitung wird für euch Rechenschaft geben. Sondern jeder für sich. Das ist eine steile, aber befreiende Aussage. Sie nimmt uns etwas ab. Es macht uns eigentlich frei von dieser Belastung. Nämlich die Illusion, wir müssten oder dürften über das Gewissen eines anderen Menschen verfügen. Und sie gibt uns gleichzeitig etwas zurück, nämlich die Würde, dass unser eigenes Ringen mit Gott, unsere eigene Überzeugung, unser eigenes Ich kann das vor Gott so oder so nicht verantworten, ernst genommen wird. Nicht von der Gemeinde zuerst, sondern von Gott zuerst. Das heißt für uns ganz praktisch, es gibt einen Bereich, in dem meine Aufgabe nicht ist, den anderen zu überzeugen, zu korrigieren oder sein Gewissen zu übernehmen, sondern ihn Gott anzuvertrauen. Klar, ich kann meine Meinung dazu geben. Ich kann sagen, so verstehe ich das, so interpretiere ich das. Also Gott anzuvertrauen, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Respekt vor dem, was zwischen ihm und seinem Herrn steht. Wer das ernst nimmt, dem nimmt es eine Last ab, die er nicht tragen sollte. Also erste Bewegung, Rechenschaft vor Gott, jeder für sich selbst. Zweite Bewegung. Rücksicht auf den Brüder, wie aus Freiheit Verantwortung wird. Wir sind bei den Verse 10 bis 23 hier in Kapitel 11. Jetzt könnte man natürlich meinen, gut, dann ist ja alles gesagt, jeder lebt vor Gott, jeder entscheidet für sich, fertig, Schluss. Und doch genau hier macht Paulus die entscheidende Wendung. Und das ist diese Bewegung, die ich dann hier anschauen will. Im selben Atemzug, in dem er sagt, richtet einander nicht mehr, sagt er in Vers 13, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß, keinen Faustdruck zu bieten. Es ist bemerkenswert. Paulus nimmt der Gemeinde das Richten weg und gibt ihr im selben Moment eine neue, größere Verantwortung, Rücksicht. Nicht richten, sondern Rücksicht. Nicht jeder macht, was er oder sie für richtig hält, und der Rest geht dich nichts an, sondern gerade weil du nicht richten sollst, musst du umso mehr auf den anderen achten. Und dann wird er sehr konkret in Vers 14. Er sagt, ich bin zwar überzeugt, dass an sich nichts unrein ist. Er macht da ganz klar, stellt er seine klare theologische Meinung dar. Ich bin mir ganz sicher, alles ist rein in Gottes Augen. Also, ich mache mir da keine theologischen Gedanken dazu. Aber es gibt in unserer Gruppe Menschen, die haben Probleme damit. Und da soll ich Rücksicht darauf nehmen, trotz meiner eigenen theologischen Meinung dazu. Wenn dein Bruder um der Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht mehr nach der Liebe. Das ist ein interessantes Wort im Neuen Testament, das sogar Gott selbst mit diesem Wort identifiziert wird. Gott ist Liebe. Das ist, was Gott in Jesus mit uns gemacht hat. Genau das, was wir mit dem Abendmahl auch erlebt haben. An unserer Stelle. Der Satz, der es auf die Spitze treibt, ist Vers 15. Verdirb nicht durch deine Speise den, für den Christus gestorben ist. Und das ist eine steile Behauptung. Ein Streit über Essgewohnheiten, etwas, das uns heute vielleicht banal vorkommen könnte, wird von Paulus in denselben Satz gestellt wie das Kreuz Jesu Christi. Warum? Weil es hier nicht wirklich ums Essen geht. Es geht darum, ob ich bereit bin, meine eigene Freiheit dem geistlichen Wohl eines anderen Menschen unterzuordnen, für den Christus genauso gestorben ist wie für mich. Liebe Geschwister, ich rede für mich selbst. Wir denken öfter mal, ich bin in dieser privilegierten Situation, Jesus ist für mich gestorben. Ja, und ich erkenne das kognitiv, dass Jesus auch für dich gestorben ist. Aber genau bei den Schwachheiten, bei den Schwierigkeiten, bei den Ringen von anderen Menschen mit Christus, da wird es mir schwierig zu denken, Christus ist auch für diejenige gestorben. Lassen wir an einige Namen in der Geschichte denken, wo es wirklich schlimm gegangen ist. Christus ist für alle gestorben. Das Abendmahl hier, an diesem Tisch des Herrn, ist alle willkommen, weil es ein Gnadetisch ist. Alle Sünder sind da willkommen. Das bringt eine andere Perspektive auf die Sache. Vers 17 bringt das in ein bestimmtes Verhältnis. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Zentrum ist und bleibt das Reich Gottes. Was bedeutet das für uns? Ich möchte etwas konkreter werden. Es scheint mir, als ob der Paulus uns hier so etwas wie ein Werkzeug in die Hand gibt. Zwei Fragen könnte man hier identifizieren. Erstens geht es um eine Frage, in der Gottes Wort selbst eindeutig und unaufgehbar redet. Geht es um so eine Frage? Geht es um die Frage, in der Gottes Wort selbst eindeutig und unaufgehbar redet? Oder geht es um eine Frage, in der ernsthafte glaubende Christen unterschiedlich zu einer Überzeugung kommen können, ohne dass, hör mal zu, das Zentrum des Evangeliums, Christus, sein Kreuz, seine Auferstehung, das Reich Gottes, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Friede und Gottes Freude im Geist berührt wird. Also sind wir beschäftigt hier, geht es um diese Zentrumfrage. Und Paulus behandelt hier in dieser Stelle, behandelt er Fragen von einer zweiten Art. So, man könnte so sagen, nicht jede Frage in der Gemeinde ist automatisch auch eine Römer 14 Frage. Die zweite Frage, was man sich hier stellen können, bin ich bereit, meine Freiheit, auch wenn ich theologisch im Recht bin, der Liebe unterzuordnen? Ganz einfach. Bin ich bereit, auch wenn ich theologisch im Recht bin, wenn ich sicher bin, ich bin theologisch zu Recht, der Liebe unterzuordnen? Damit kein Mensch, für den Christus gestorben ist, im Glauben Schaden nimmt. Das ist keine Frage der richtigen Meinung, sondern eine Frage der Haltung. Merken Sie mit mir, hören Sie Jesu Stimme hinter das, was Paulus hier redet. Die Predigt Jesu, nicht jeder, der mich Herr nennt, wird in mein Reich kommen. Diese Haltung, Gott schaut in dem Herz der Einzelnen. Das ist schwieriger, wirklich wahrhaftig schwieriger, als eine Liste von Sachen abzuhaken. Diese Beziehung zwischen mir und Gott, das ist keine leichte Aufgabe. Und da bin nur ich und ich alleine dafür verantwortlich. Klar, da hören wir aufeinander, wir schauen aufeinander und deshalb, ganz wichtig, nehmen wir auch Rücksicht aufeinander. Dritte Bewegung, Einheit. Einheit, die Verschiedenheit trägt. Römer 15, 1 bis 9. In Vers 1 fängt Paulus an, wir aber, die Starken, sollen die Schwachheit der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Das Wort, was hier für tragen verwendet wird, meint nicht nur ertragen, im Sinne von zusammenbeißen und durchhalten. Nee, es meint mittragen, aktiv stützen. Es ist kein passives Aushalten, sondern eine aktive Bewegung aufeinander zu. Und wieder begründet er das nicht mit Gemeindetaktik oder Harmoniebedürfnis, sondern mit Christus selbst. Denn auch Christus hatte nicht an sich selber gefallen, Christus, der um unser Willen auf sein Recht verzichtet hat. Er ist das Muster, nicht ein kluger Kompromiss. Verse 5 und 6 sagt Paulus, der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobet. Also, was mache ich mit dieser Haltung? Geht es um Gottes Lob oder spiele ich Richter an Gottes Stelle? Beachtet, das Ziel ist nicht, dass alle am Ende dieselbe Meinung über Fleisch und Tage haben. Das Ziel ist einmütiges Loben, trotz unterschiedlicher Überzeugungen in der Sachfrage. Einheit heißt hier nicht Gleichförmigkeit, nein. Einheit heißt gemeinsam mit einer Stimme Gott die Ehre geben, obwohl wir in bestimmten Dingen verschieden denken. Dann kommt der Satz, was diese Bogen spannt von 14,1 bis zu 15,7. Nehmt euch die Schwachen an. Hier am Ende, nehmt einander an. Maßstab ist nicht mehr die eigene Großzügigkeit oder Toleranzbereitschaft, sondern wie Christus euch angenommen hat. Darf ich hier zwischen diese Mauern, liebe Geschwister, mal sagen, wir sind so leidenschaftlich eingestellt auf Mission, auf Evangelisation, aber öfter fehlt diese Liebe Gottes untereinander als Christinnen und Christen. Also ist leichter mal nach draußen zu gehen, als hier in der Mitte im Haushalt einander liebevoll zu tragen und zu unterstützen. Das ist schwierig. Das ist wirklich wahrhaftig schwierig. Sie wissen das. In alle Häuser, in diese Familien ist das nicht immer so leicht, miteinander unterwegs zu sein. Und das passiert auch in unserer Gemeinde. Es braucht Kraft und Mut und wirklich Gottes Liebe. Nicht einfach Gleichförmigkeit. Nee, es geht hier um Gott mit einem Mund zu loben. Nehmt einander an. Maßstab ist, wie Christus euch angenommen hat. Jedes Mal, wenn ich einen Mensch sehe, ich versuche das persönlich, jedes Mal, wenn ich einen Mensch sehe, egal welche Geschichte, welche Kultur, welche Sprache, wo und welche Situation, daran zu denken, das ist Eigentum Gottes, habe ich gar nichts zu sagen. Ich bin beschäftigt mit Gottes Eigentum. Deshalb ist diese nächste Liebe so wichtig. Ich rede über Gottes Eigentum. Ich handle mit Gottes Eigentum. Es geht hier um Gottes Recht, Gottes Sache. Deshalb sagt Paulus auch, wie darf ich ein anderer Knecht richten? Also wir müssen so ein bisschen vorsichtiger miteinander umgehen. Weil wir sind mit Gottes Eigentum. Wir haben mit Gottes Eigentum zu tun. So, das heißt nicht, alles ist gleich egal. Nee, nee. Es gibt Grenzen, es gibt Fragen, in denen auch Klärung und manchmal auch Konsequenz notwendig ist. Dieser Text handelt bewusst von einer Frage, die Paulus selbst nicht als kirchentrennend ansieht. Kirchentrennend wird sein, wenn es um Jesu Kreuz geht. Aber wo wir mit gutem Gewissen sagen können, hier ringen ernsthafte, Christus zugewandte Menschen mit einer Frage, in der die Mitte des Evangeliums nicht auf dem Spiel steht. Da gilt nicht richten, sondern Rücksicht nehmen. Nicht Gleichförmigkeit erzwingen, sondern gemeinsam Gott loben. Mit einer Stimme trotz verschiedener Überzeugung. Ich schließe. Rechenschaft vor Gott, das nimmt uns die Last ab, das Gewissen des anderen zu verfügen. Rechenschaft. Rücksicht auf den Bruder, das gibt uns die Verantwortung, unsere Freiheit der Liebe unterzuordnen. Und Einheit, die Verschiedenheit trägt, erinnert uns daran, dass wir einander so annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Ich muss immer auf diesem Punkt spontan an zwei Sachen denken. Erstmals, wenn Jesus für seine Jünger betet in Kapitel 17 im Johannesevangelium. Was für ein Gebet betet er, bevor er starb? Betet für Einheit untereinander. Warum? Er wusste, das wird ein Problem sein in der Zukunft. In diesem Leib Jesu Christi. Und die zweite Sache, genau bei dem Abendmahl hätte Jesus auch sagen können für Judas, du hier weg, du wirst mich sterben lassen. Du hast keinen Platz hier. Trotzdem sitzt der Judas auch dabei. Gottes Tisch ist ein Tisch für Sünder. Da sind wir willkommen. Ist ein Gnadetisch. Da ringen wir mit Gott miteinander. Ich möchte das anhand von drei Bildern noch vertiefen. Und damit schließe ich mit diesen drei Bildern. Weil es hier um eine Haltung geht. Eine Haltung, die sagt, ich vertraue dich mit deinem Ringen Gott an. Die drei Bilder. Erstmals, wie ein Seil schafft am Berg. Wenn zwei Bergsteiger am selben Seil gehen, dann geht jeder trotzdem seinen eigenen Schritt. Jeder geht seinen eigenen Schritt. Niemand kann für den anderen treten. Niemand kann für ihn spüren, ob der Fels trägt oder nicht trägt. Das ist Rechenschaft. Ich muss für mich selbst Rechenschaft für Gott geben. Ich gehe meinen Schritt vor Gott und niemand nimmt ihn mir ab. Aber sie sind mit diesem Seil verbunden. Und das Seil hat einen Sinn. Wenn der eine in Rutschen kommt, dann hält der andere. Ich kann dieses Seil auch kappen. Ich kann auch mal schneller weitergehen. Kann auch alleine hier gehen. Ist leichter. Aber das ist Rücksicht. Das ist Aufpassen auf den anderen. Das ist Liebe. Und mit diesem Tempo vielleicht ein bisschen langsamer zusammen zu klettern. Zweites Beispiel. Wie ein Chor mit vielstimmigen Stimmen ein Lied singen. So, alle können natürlich gleich singen. Alle können natürlich dieselbe Note treffen. Aber es ist wichtig, nicht mal lauter zu singen als diejenigen, die neben mir stehen. Ich nehme Rücksicht. Ich nehme Rücksicht, sodass es am Ende ein Akkord darstellt, dass es eine Harmonie gibt. Also ich höre auf den anderen Stimmen und ich singe mit. Und drittens, ich habe schon diesen gedeckten Tisch, Gottes Tisch, das Abendmahl habe ich schon erwähnt. Stellt euch so einen Tisch vor, einen großen Tisch, wo eine Familie zusammenkommt und zusammenhält bei diesem Tisch. Was hält zusammen hier? Die Gastgeberin, der Gastgeber. Jeder kommt, ein sagt, ich esse nicht Fleisch, ein sagt, ich bin vegan, ein sagt, ich esse A nicht, ich esse B nicht. Jeder kann auch wählen, was er oder sie will. Aber es wird zusammengehält, weil es ein Gastgeber gibt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nicht, wie ihr euch gegenseitig verdient habt. Er ist der Gastgeber. Wir sind alle Gäste an seinem Tisch. Wir sind sozusagen Gäste in diesem Raum Gottes. Ich bin nicht Gastgeber. Gott ist der Gastgeber. Gott lädt ein. Hier ist kein Platz für die Frage, wer hat hier eigentlich das Recht zu sitzen? Eine Seilschaft, die einander hält, auch wenn das Tempo verschieden ist. Ein Chor, der verschiedene Stimmen zu einem Klang webt, statt sie auf eine Note zu zwingen. Und ein Tisch, an dem nicht der gleiche Teller zählt, sondern der Gastgeber, der eingeladen hat. Drei Bilder, eine Botschaft. Rechenschaft nehme ich vor meinen eigenen Schritt, meine eigene Stimme, meinen eigenen Platz vor Gott. Jeder für sich. Und Rücksicht übe ich, indem ich das Seil halte, meine Stimme dämpfe und dem anderen seinen Platz am Tisch gebe. Und Einheit entsteht nicht, weil wir am Ende alle gleich denken, sondern weil wir uns demselben Herrn, demselben Lied, demselben Gastgeber verdanken. Das ist es, was Paulus meint, wenn er schreibt, nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Das gibt uns so ein bisschen Orientierung in der Grauzone. Amen. Ich bete mit uns zusammen. Heilig, heilig, heilig bist du, großer Schöpfer Gott, Schöpfer des Menschen. Heilig bist du und deshalb wissen wir, dass deine Schöpfung auch heilig ist. Die Menschheit, was dir gehört. Deshalb beten wir, Herr, dass wir gemäß Jesus Christus miteinander umgehen sollen, wie du mit uns umgegangen bist. Ich bete für Spannungen in Gemeinden in dieser Welt, Spannungen zwischen kirchlichen Traditionen des Christentums. Der eine Christus, der gestorben ist, du, Jesus, an unsere Stelle. Wir zerrissen dich wieder in diese Welt. Ich bete, Herr, dass wir bewusst von deinem Blut und deinem Körper mit deiner Liebe, womit du, Herr, an unserer Stelle gestorben bist, dass wir überall in dieser Welt, auch in den Gemeinden, in unserem Bund und auch in dieser Gemeinde und auch ökumenisch im Christentum mit deiner Liebe miteinander umgehen sollen. Danke, Herr, für die Briefe im Neuen Testament. Danke, Herr, dass du schon damals für uns in der Handschrift Paulus, in der Briefliteratur Paulus, in der Briefliteratur im Neuen Testament ein Korpus hinterlassen hast, woraus wir auch Orientierung finden können für unseren Alltag. Ich bete für Kraft, ich bete für eine Beziehung miteinander und mit dir. Und so kommen wir zu dir, Herr Jesus, mit unserer eigenen Schuld und danken wir dir, dass wir zusammen das Abendmahl feiern dürften. Danken wir dir, dass wir ineinander deine Liebe sehen können, dass du uns zugewandt bist, dass du an unserer Stelle schon gemacht hast, was wir nicht schaffen können. Ich bete, dass du diese Gemeinde segnest, dass das wirklich hier ein Leuchtturm, ein Symbol der Liebe und Ausdauer, ein Zeichen der Hoffnung in schwierige Zeiten sein wird. Ich danke dir, dass du alle, die hier sitzen, dass du uns hier zusammengefügt hast, aus verschiedenen Hintergründe, aus verschiedenen Geschichten, jeder mit seiner eigenen Geschichte und Narrativ. Weil wir dir gehören und weil wir auf diese Weise die Einheit deines Leibes zeigt. Sei mit uns, sei mit dieser Gemeinde. Das beten wir im Namen Jesu Christi, der Jesus, du, der für uns gestorben bist und auferstanden bist und den Tod für ewig besiegt hast. Jesus Christus, unser Herr.